Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Guten Tag.
Die Frauenporträts gehörten zu dem Aufregendsten, was im Fotoatelier Elvira inszeniert und fotografiert wurde.
Frauen in bisher unbekannten Haltungen. Rauchend, in Denkerpose, den Kopf aufgestützt mit nachsinnendem Blick oder auf den Füllfederhalter in der Hand, haltend am Schreibtisch.
Ungeheuerlich gewagt waren solche Posen um 1900 und im subversiv-feministischen Fotostudio Elvira waren sie trotzdem üblich. Das Studio hat es gegeben und es kommt jetzt zu neuen Ehren an den Münchner Kammerspielen. Dort nämlich wird es zum Headquarter der ersten bayerischen Suffragetten in einer gleichnamigen Performance. Unser erstes Thema in gut einer Viertelstunde. Herzlich willkommen im Kompressor. Die Tatsache, dass wir heute völlig selbstverständlich in den Feuilletons großer überregionaler Zeitungen über Bands, Comics oder Underground-Filme lesen können, die war Anfang der 80er Jahre undenkbar. Es waren Pioniere wie der inzwischen fast vergessene Popjournalist Andreas Banaski, die damals anfingen, unglaublich pointiert und polemisch, leidenschaftlich und eben sehr, sehr cool über Pop und Politik, Mode und Film zu schreiben, in Zeitschriften wie Sounds zum Beispiel oder im Fall Banaski seltener auch in der legendären Kölner Zeitschrift Spex. Andreas Banaski ist jetzt im Alter von 63 Jahren gestorben. An ihn und seine Rolle für den Journalismus erinnern wollen wir zusammen mit Detlef Diederichsen. Er leitet den Bereich Musik, Tanz und Theater im Berliner Haus der Kulturen der Welt und war in den 80er Jahren ein Kollege von Andreas Banaski. Guten Tag, Herr Diederichsen.
Ja, guten Tag, Frau Ufer.
Wie und wo haben Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt in Hamburg in den Redaktionsräumen von Sounds. Das Blatt hatte 1979 mein Bruder Dietrich als Redakteur übernommen und hat da dann, da kehrte dann eine neue Zeit ein. Und das passte auch ganz gut, weil ja in der Musik sich auch viel veränderte, eben die Zeit von Punk und New Wave und allem, was danach kam. Und insofern war er auch von der ersten Stunde an auf der Suche nach anderen AutorInnen. Und es kam eine ganze Menge Leute zusammen, die also dem bisherigen Rockjournalismus den Finger zeigten, würde ich mal sagen. Und der sehr bieder war größtenteils. Also es ging darum, ob man irgendwie die Gitarrensoli sauber spielte und ob man eine Reibeisenstimme hatte, etc. etc. Diese ganzen Klischees wurden eigentlich beigetreten. Und dann kam diese andere Musik und dann kamen andere AutorInnen auch und man war sehr beeinflusst von England und der dort blühenden Poppresse und genau. Und dort in den Räumlichkeiten von Sounds am Hamburger Steindamm habe ich dann auch irgendwann Andreas Banaski kennengelernt.
Und der war ja ehemaliger Punk, Spitzname Kid P, der sich jetzt eben, wie Sie sagen, auch durchaus für Bands wie Soft Cell oder ABC begeistern konnte und der da wirklich mithalf, so einen völlig neuen Zungenschlag im Journalismus einzuführen. Wie würden Sie seinen Stil beschreiben?
Na, also zuerst fiel er erstmal durch extreme Beschimpfungen und Ruppigkeiten auf. Das war der Anfang. Seine ersten Texte, die in Sounds veröffentlicht wurden, waren Leserbriefe und da hat er irgendwelche Leute beleidigt, dass sie Idioten und Schwachköpfe sind und keine Ahnung haben. Und irgendwann lernte mein Bruder ihn kennen, ich weiß nicht mehr genau wie, und hat ihn dann eingeladen, was zu schreiben. Und dann war er immer häufiger auch Sounds Autor. Und er war eine extrem kontroverse Figur. Also die Leute lagen ihm entweder zu Füßen oder hassten ihn. Mhm. Weil er eben an nichts, was bis dahin so heilig war, ein gutes Haar ließ. Also speziell, was also die deutsche Szene anging, da wurde jeder Einzelne wurde runtergemacht und niedergemacht.
Wir haben einen Ausschnitt mal einlesen lassen zur Illustration. Andreas Banaski schreibt einen Verriss zur neuen deutschen Welle. Das ist auch erschienen in Sounds, glaube ich, oder?
Das ist ein Text, der in einer Buchanthologie erschienen ist. Das Buch hieß Staccato, hatte mein Bruder herausgegeben, Staccato, Musik und Leben, in einem Kleinverlag. Und da waren viele Sounds-Autoren aber auch vertreten.
Eine Abrechnung mit der neuen deutschen Welle.
Die neue deutsche Welle, ihr Entstehen und Versagen, ihre Sternchen und ihr Erscheinen in den Medien. Ich weiß, es gibt Interessanteres. Ich würde auch lieber über meine sexuellen Ausschweifungen mit Debbie Harry berichten. Leider hatte ich nie sexuelle Ausschweifungen mit Debbie Harry. Als es vor einigen Jahren mit der sogenannten Welle in Deutschland losging, glaubten doch tatsächlich einige Naive und Dumme, ich gehörte zu den Dümmsten, dass jetzt etwas Bewegung und Spaß in ihr dummes und nutzloses Leben kommen würde. Doch die deutsche Jugend ist dumm und schläft weiter. Und die neue deutsche Welle ist noch dümmer und arrogant und langweilig. Alle neuen Spielzeuge sind langweilig, wenn du alle neuen Knöpfe ausprobiert hast. Und an der neuen deutschen Welle gab es wirklich sehr wenig neue Knöpfe.
Ja, ich glaube, da an dieser kurzen Stelle kann man doch auch wirklich schon hören, diese Wut, dieses Gedisse. Und es war ja auch eine Zeit, ich kann mich noch so vage erinnern, da war tatsächlich Punk im Grunde noch das Größte. Man tanzte maximal Pogo, man stand notcool in irgendwelchen Ecken. Also das Dissen war wirklich so ein Distinktionsmerkmal. Würde so ein Autor wie Andreas Banaski heute mit seinem Stil eigentlich noch durchkommen?
Aus verschiedenen Gründen nicht. Erstmal wissen wir ja alle, was wir für eine Shitstorm-Kultur oder Unkultur heutzutage haben. Also wer so schreibt und wer so Leute beleidigt, der würde natürlich sofort Todesdrohungen aller Art bekommen und seine Adresse würde veröffentlicht und so weiter und so fort und andere hässliche Dinge. Zum anderen hat sich aber sowieso in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, eine ganz andere Form der Auseinandersetzung eben dann wieder etabliert. Und Pop ist ja mittlerweile längst ein etabliertes Feuilleton-Thema und da hat man gefälligst auch irgendwie, was den Tonfall angeht, bestimmte Benimmregeln einzuhalten. Und insofern, das geht so ein bisschen auf die Kosten natürlich auch von dieser unmittelbaren emotionalen Schreibweise. Und was ich auch immer finde, ist, es gab sowas wie die Kunst des Verrisses früher. Man hat wirklich völlig unbekümmert Sachen niedergemacht und hatte dabei ja teilweise auch durchaus recht, würde ich sagen. Es gibt ja viel Mist. Und das sagen zu dürfen, das war damals völlig alltäglich. Und man hat auch sicherlich oft über die Stränge geschlagen und hat irgendwie Leute beleidigt. Einige konnten das ab und haben zurückbeleidigt, andere haben drüber gelacht und irgendwelche Leute waren tödlich beleidigt und wollten einen irgendwie verprügeln lassen. Aber ja.
Herr Diederichsen, vielleicht noch mal ganz kurz. Wir haben festgestellt, eben die große Zeit von Andreas Banaski war in den frühen 80ern. Was verdanken wir ihm trotzdem, auch wenn er heute vielleicht nicht mehr in die Zeit passen würde?
Naja, ich denke, er war ein ganz entscheidender Faktor bei Sounds. Und man kann vielleicht sagen, dass man Sounds viel zu verdanken hat, dass da schon ein neuer Tonfall und auch bei all diesen, was weiß ich, Fäkalsprachenbeleidigungen eine neue Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung mit Popmusik in Deutschland Einzug gehalten hat. Dazu hat er sicherlich beigetragen. Und es war ja so, er hat ja trotzdem auch super sauber argumentiert. Also er hat die Leute zwar beschimpft, aber er hat auch erklärt, warum. Und hat, wenn er Filme, Bücher etc. verrissen hat, auch genau beschrieben, was ihm nicht gepasst hat. Und er hat auch ganz vieles in den Himmel gelobt und Gegenbeispiele sozusagen genannt. Also das war, und was man auch noch sagen muss, er war auch ganz hart mit sich selber. Mhm. Also er hat nie aufgehört zu schreiben, was er selber an Peinlichem gemacht hat oder geschrieben hat oder dass seine frühen Experimentalfilme ja wohl das allerletzte waren und so weiter.
Er eben Debbie Harry nicht datet, zum Beispiel.
Ja, genau.
Dietrich Diederichsen, damals Kollege bei Zeitschriften wie Sounds oder Specs, heute Leiter des Bereichs Musik, Tanz und Theater am Haus der Kulturen der Welt in Berlin über den Ausnahme-Pop-Journalisten Andreas Banaski, der jetzt im Alter von nur 63 Jahren gestorben ist. Vielen Dank, Herr Diederichsen.
Ja, sehr gerne.
Podcasts gehören zu den wenigen ganz großen Corona-Gewinnern, ob beim Joggen, Aufräumen, Einkaufen oder beim Fahren von A nach B. Wo wir Podcasts hören, beeinflusst auch, was wir hören. Ausgehend von genau dieser Beobachtung hat eine Gruppe von Klangkunstredakteurinnen und Redakteuren aus ganz Europa eine so simple wie überzeugende Idee in die Tat umgesetzt. Podcasts für bestimmte Hörsituationen. Location-Podcasts heißen sie. Und mein Kollege Markus Gammel war an der Entwicklung beteiligt. Schönen guten Tag, Herr Gammel.
Guten Tag.
Diese Podcasts sind extra komponiert worden, aber das Wort Komposition führt in diesem Zusammenhang vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung, denn was genau ist es, was wir da zunächst hören?
Wir hören vor allem Geräusche, Geräusche von Orten, die es überall gibt. Spielplätze, Märkte, Wanderwege, die kann man an jedem Ort in Europa hören, aber sie klingen immer ein bisschen anders, je nachdem, ob ich in Berlin bin oder in Paris oder in London. Und deswegen laden wir die Hörerinnen und Hörer ein, sich zum Hören an so einen Ort zu begeben und dann den Kopfhörer aufzusetzen und unseren Podcast zu starten. Und dadurch verschiebt sich so ein bisschen die Realität. Man sitzt an einem Bütchen im Ruhrgebiet und beamt sich an einen Kiosk in Finnland.
Das funktioniert formidabel. Ich habe mich gestern Abend auf diese Weise zum Beispiel schon mal hingebeamt an den Kuka Shop Overdrive Kiosk in Finnland. Wir hören mal, wie es dazu geht.
Moi. Lindeberry. Kala. Kala, kyllä.
Markus Gammel, da ist einiges los. Wer hat das aufgenommen und wie funktioniert so eine Aufnahme?
Das Stück aufgenommen hat die deutsche Klangkünstlerin Gabi Schaffner. Und man hört schon, das sind jetzt nicht ganz Originalgeräusche. Sie hat da ein bisschen drin rummontiert. Sie hat verschiedene Orte überlagert. Aber sie hat dabei durchgehend mit einer bestimmten Technik gearbeitet. Das ist die sogenannte binaurale Mikrofonie. Da nimmt man mit Mikrofonen auf, die im Grunde das menschliche Ohr nachbilden. Und wenn man das dann mit Kopfhörer wieder abhört, dann klingt es wirklich, als wäre man an dem Ort, als würde man da hineinversetzt.
Einen Ausschnitt aus dem Location-Podcast haben wir noch. Sie können ja mal raten, liebe Hörerinnen und Hörer, wohin wir jetzt mitgenommen werden. Und Markus Gammel, wo sind wir hier?
Wir sind auf der Plaza Real in Barcelona und zwar früh morgens, bevor der Verkehr losgeht. Und da sind vor allem die Papageien unterwegs und Tauben und man kriegt auch ein schönes Gefühl für die Weite des Platzes.
Wie hört man diese Sounds eigentlich am besten ab, um in den wirklich perfekten Genuss zu kommen? Macht man das über Lautsprecher, über Kopfhörer? Was würden Sie raten?
Unbedingt empfehlen würde ich Kopfhörer, da kriegt man eben genau dieses realistische Gefühl von ich bin dort und natürlich am besten irgendwo draußen an den entsprechenden Locations.
Rät Markus Gammel, Leiter unserer Abteilung Radiokunst hier im Deutschlandfunk Kultur. Mit ihm haben wir gesprochen über die nagelneuen Location-Podcasts, die Sie hören können in der DLF-Audiothek und im Hörspiel-Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank, Herr Gammel, für Ihren Besuch.
Danke ebenso.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Rückgabe von NS-Raubkunst und Kolonialobjekten aus Stiftungsvermögen wird einfacher. Der Bundestag hat eine umfassende Reform des Stiftungsrechts beschlossen und darin wird klargestellt, dass Stiftungen nicht an der Rückgabe ihres Kulturguts gehindert werden, auch wenn dieses ein Teil des zu erhaltenen Stiftungsvermögens ist. Der Bundesrat muss der Reform ebenfalls zustimmen. Dann werden die teils unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer vereinheitlicht und im bürgerlichen Gesetzbuch zusammengeführt. Ein 400 Millionen Euro schweres Investitionsprogramm für Schlösser und Gärten in Sachsen-Anhalt und Thüringen ist nach jahrelangem Hin und Her perfekt. Der Bund und beide Länder teilen sich bis 2027 die Investitionsmittel für den Erhalt und den Ausbau historischer Liegenschaften der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt sowie der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Hinzu kommen zusätzliche Projektmittel für Vorhaben bei der Digitalisierung, der Provenienzforschung und der kulturellen Bildung. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeigte sich erfreut über das Zustandekommen des Sonderinvestitionsprogramms, denn der mitteldeutsche Kulturraum sei identitätsstiftend, benötige aber großes Engagement für den Erhalt der Kulturstätten. Ein zufällig entdecktes Gemälde des verstorbenen Musikers David Bowie ist in Kanada für etwa 70.000 Euro versteigert worden. Nach Angaben des Auktionshauses Cowley Abbott in Toronto hatte ein Mann das bunte Gemälde zuvor in einem Spendenzentrum für Haushaltsgegenstände gefunden und für etwa 4 Euro gekauft. Es zeigt einen Kopf im Profil. Auf der Rückseite habe der Käufer eine Unterschrift entdeckt, die ihn an Bowie erinnerte. Gemeinsam mit Spezialisten sei dann die Echtheit des Werkes bestätigt worden, heißt es. Ersteigert habe das Werk ein Privatsammler aus den USA. Die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann und ihr US-Kollege Samuel L. Jackson werden im kommenden Jahr mit Ehren-Oscars ausgezeichnet. Das teilte die Filmakademie in Beverly Hills mit. Die Trophäen sollen am 15. Januar in Los Angeles überreicht werden. Für die Ehren-Oscars gibt es keine Jury, sondern die Akademie sucht Personen aus, die eine tiefgreifende Bedeutung für Film und Gesellschaft geliefert haben. Ullmann wurde vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Ingmar Bergman in Filmen wie Szenen einer Ehe und Von Angesicht zu Angesicht bekannt. Jackson spielte in über 100 Filmen mit, darunter Pulp Fiction und Django Unchained.
Die Hauptstadt der Frauenbewegung, das war um das Jahr 1900 herum ausgerechnet München. Und als feministisches Epizentrum innerhalb Münchens wiederum, da kann das legendäre Fotoatelier Elvira angesehen werden. Geleitet von zwei Frauen gingen hier jede Menge Damen ein und aus, die radikal neue Rechte, Bildung und Gesundheit für Frauen einforderten. Höhepunkt der Bewegung war der Bayerische Frauentag 1899. Und an diese fast vergessenen bayerischen Suffragetten erinnert jetzt die Regisseurin Jessica Glause mit ihrem gleichnamigen Stück in den Münchner Kammerspielen. Schönen guten Tag, Frau Glause.
Hallo, guten Tag.
Dieses Fotoatelier Elvira, was war das für ein Ort? Warum war der so subversiv?
Genau, das Fotoatelier Elvira wurde gegründet von Anita Augsburg und Sophia Hautsticker, die 1886, also Ende des 19. Jahrhunderts, nach München zogen, weil hier die Bohème war. Hier ging was ab, was man manchmal heute gar nicht mehr glauben kann. Und die beiden Frauen haben sich selbstständig gemacht, weil sie nicht leben wollten vom Geld der Väter oder Ehemännern. Sie waren ein lesbisches Paar, das den Beruf der Fotografie oder Fotografin ergriffen hat, weil der Beruf noch nicht von Männern so besetzt war, ein moderner Beruf.
Spannend.
Und genau, und die beiden Frauen haben also sich ausbilden lassen, mit so praktischen Lehrkursen ein eigenes Fotoatelier eröffnet. Sie hatten geerbt und fingen jetzt an, erstmal mit Kinderaufnahmen sich das Feld zu erschließen, weil keiner Kinder fotografieren wollte, weil das irgendwie so umständlich war, weil die nicht stillhalten konnten. Und fanden aber darüber mehr und mehr Kontakt einfach in die Münchner Szene rein und machten eine Sache, die damals sensationell war. Sie fotografierten Frauen in noch nie gekannten Positionen. Das heißt, am Schreibtisch in Denkerpose mit Füllfederhalter in der Hand. So, da gibt es auch Zitate von, sie haben auf einmal wirklich Frauenporträts gemacht, dass eine Frau ernsthaft in eine Kamera guckt, dass sie intellektuelle Frauen fotografiert haben und auch immer wieder für Zeitschriften die Studentin inszeniert haben mit einem Schädel in der Hand oder auch rauchend im Salon.
Genau, also sich, das war ziemlich. Ja. Für den Abend haben Sie sich jetzt neun Frauenfiguren vorgenommen, entwickelt, die Sie auf eine Gegenstimme treffen lassen. Wir hören vielleicht mal einen Ausschnitt, und zwar diesen.
Ja, in München kommt man an Fanny zu Reventlow einfach nicht vorbei.
Jeder kennt sie.
Sie ist auf jeder Party, auf jedem Fest. Sie ist einfach immer und überall mit dabei. Szenefrau, Malerin, Schauspielerin, Literatin mit Sexappeal, Idol freigeistiger Männer, Skandalgräfin zu Schwabing, heidnische Madonna, bayerische Venus, die Wiedergeburt der antiken Hetäre.
Fanny von Reventlow ist die repräsentativ für den Typus Frau, der da damals ein- und ausging?
Das ist ganz interessant. Fanny zu Reventlow wird hochgehalten als die große Feministin eigentlich zu der damaligen Zeit in München. Und Fanny zu Reventlow hat aber eine unglaublich antifeministische Rede geschrieben, weil die Frauenrechtlerinnen, die ich zu Wort kommen lasse, haben sich eingesetzt für das Recht bürgerlicher Frauen auf Bildung und Arbeit. Und Fanny zu Reventlow wollte nun wirklich eins nicht, und zwar hart arbeiten. Und sie zieht ziemlich hart zu Gericht mit diesen bewegenden Frauen, wie sie sie benennt, und richtet sich komplett gegen die ganzen Emanzipationsbestrebungen, die diese Frauen zu diesem Zeitpunkt hier angreifen. Dennoch muss man sagen, wir sind in einer Zeit, wo in München sehr viele Salons stattgefunden haben. Fanny zu Reventlow war teilweise befreundet mit den Münchner Frauenrechtlerinnen. Sie hat sich aber nie hinter ihre Bestrebungen und Aktivitäten gestellt. Das bedeutet, die Gegenstimme an dem Abend ist in dem Sinne eine der Gegenstimmen Fanny zu Reventlow. Mhm. Und es wirft auch ein neues Bild auf Fanny zu Reventlow. Die anderen Frauen, die sich hier im Salon und auch im Fotoatelier Elvira zusammenfinden, sind alles, wie Fanny zu Reventlow auch, Schriftstellerinnen. Mhm. Das sind Carrie Brachfrugel, Gabriele Reuter, Helene Böhlau, Elsa Bernstein, Emma Merck, Marie Haushofer. Diese Frauen flankieren die Münchner Frauenbewegung schreibend als Literatin, indem sie, ähnlich wie die Fotoporträts, ein ungeschöntes Bild zeigen, zum ersten Mal in der Literatur Frauenfiguren etablieren, die mit ihren Nöten, ihren Ängsten und ihrem Wunsch nach Selbstständigkeit auftreten. Und sie schreiben wirklich über das Erschrecktsein ihrer eigenen Zustände, über das Erschrecktsein der bürgerlichen Haustochter, wie sie eigentlich klein gehalten wird. Und genau, und die Keimzelle dieser ganzen Bewegung, und das ist in München das Ungewöhnliche, dass Literaten sich stark engagieren in einem Verein für Fraueninteressen. Die Keimzelle dafür ist das Fotoatelier Elvira, wo eben diese zwei faszinierenden Frauen in die Stadt kommen, sich hier ausbilden lassen und eigentlich peu à peu von ihnen ausgehend ein Netzwerk sich entspinnt.
Wir haben jetzt, Jessica Glauser, an Ihrem Abend eine Performance zu erwarten, bei der natürlich Musik auch eine wesentliche Rolle spielt. Mhm. Eva Jancic, vielen unseren Hörerinnen und Hörern bestimmt bekannt als Gustav, zum Beispiel durch den veritablen Hit Rettet die Wale, hat da komponiert. Und auch da hören wir nochmal einen kleinen Ausschnitt.
Schweigen der Archive. Im leisen Echo der Moral, so wird das Flüstern der Winde zum lauten Nocker.
Wir haben leider jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, um diese großartige Musik zu besprechen, aber vielleicht nur inhaltlich. Man hört, es geht Ihnen nicht nur darum, die Geschichte dieser Frauenbewegung wieder aufleben zu lassen, sondern es geht auch darum, das Schweigen der Archive zu fragen, wie die Geschichte in Vergessenheit geraten konnte. Was würden Sie sagen? Was ist zum Beispiel mit dem Fotoatelier Elvira passiert und was mit dem Andenken an diesen besonderen Ort?
Das Fotoatelier Elvira stand in Sicht auf das Hitlers Haus zur deutschen Kunst. Und Hitler hat, es war sehr stark sichtbar im Stadtraum, es hatte die erste Jugendstilfassade in München. Das war ein sich aufbäumender Drache, ein farbiges Ornament. Man konnte nicht drüber hinwegsehen. Diesen beiden Besitzerinnen war der Skandal eigentlich eine Strategie und Anliegen. Hitler hat die Fassade abschlagen lassen. Das Fotoatelier wurde zerbombt im Zweiten Weltkrieg. Das Erinnern und die Auslöschung des Erinnerns der Frauenbewegung hat sehr viel zu tun mit der Machtergreifung Hitlers und der Auslöschung durch die Nazis, hat aber auch damit zu tun, dass Archive von Frauen nicht als wertgeschätzt wurden, dass die Reden nicht archiviert wurden, dass sie verschollen sind, dass die Aktivitäten in dem Sinne vielleicht nicht so wichtig geschätzt wurden von Männern als auch Frauen. Und mir geht es so darum, der ganze Abend steht eigentlich unter dem, ja, den Schmerz des Vergessens. Warum wissen wir nichts über diese Generationen vor uns, die eigentlich schon im 19. Jahrhundert dafür gekämpft haben, dass Frauen als politische Subjekte anerkannt werden? Und dafür nutzen, ja, genau.
Ja, also leider, wir könnten noch so lange, also ich empfehle dringend die bayerischen Suffragetten. Die hat es zwar offiziell so nie gegeben, aber ihren Spirit, den lässt das gleichnamige Stück wieder lebendig werden. Jessica Glause ist die Regisseurin und am Sonntagabend wird Premiere gefeiert in den Münchner Kammer spielen. Ganz herzlichen Dank und toi toi toi. Nur 3 kurze Jahre hat dieser Club existiert und trotzdem scheint sein Ruhm bis heute unerreicht. Das Studio 54 in New York war von 1977 bis 1980 in einem ehemaligen Opernhaus in New York untergebracht. Das Publikum, die Schönen, Reichen und vor allem die wirklich Coolen. Bianca Jagger zum Beispiel ist da mal mit dem Pferd angeritten. Andy Warhol war gern gesehener Gast. Liza Minnelli und viele, viele Namen, die alle das Gleiche im Studio 54 gesucht haben. Hedonismus und Verschwendung, Drogen, sexuelle Freizügigkeit, die perfekte Party also. Im Dortmunder Zentrum für Kultur und Kreativität eröffnet morgen die Ausstellung Studio 54 Night Magic. Und unser Clubbeauftragter Christian Wertschulte hat das Ganze schon mal kritisch beäugt. Schönen guten Tag.
Hallo.
Woher genau speist sich eigentlich dieser legendäre Ruf? Lässt er sich an irgendeiner Person festmachen?
Ja, vielleicht am ehesten am Türsteher des Studio 54, an Mark Benecke. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass wirklich nicht jeder in diesen Club gekommen ist. Und selbst berühmte Musiker mussten manchmal draußen warten. Ja, das ist die Band Chic mit Le Freak. Den Song, den haben sie geschrieben, als sie einmal nicht ins Studio 54 gekommen sind, weil sie nämlich nicht auf der Gästeliste standen. Das Studio 54 war wirklich ein sehr exklusiver Laden. Aber es war kein elitärer Laden, wie Ausstellungskurator Matthew Jokubowski erzählt.
An der Tür ging es darum, welche Energie du mitbrachtest. Aber im Club war es sehr inklusiv. Steve und Ian, die Besitzer, wollten, dass sich die Gäste im Club so fühlten wie bei einem guten Abendessen bei sich zu Hause. Sie wollten Buchhalter und Drag Queens und Filmstars dort haben. Menschen, für die es interessant war, sich einmal im Club zu begegnen.
Ja, selbst Donald Trump war mal zu Gast im Studio 54, aber er hat sich nicht getraut, dort auch zu tanzen.
Ah, interessant. Also nach seinen Tanzeinlagen im Wahlkampf wissen wir ja, warum. Aber nochmal zum Mythos Studio 54. Wie geht denn diese Ausstellung mit dem Mythos um?
Ja, die schreibt diesen Mythos schon so ein bisschen fort. Es gibt also sehr wenig historische Einordnung in der Ausstellung, auch zum Beispiel über die Schattenseiten des Studio 54. Und davon gab es ja einige, zum Beispiel die Kontakte zur Mafia oder auch die Steuerhinterziehung, die schließlich zum Ende des Studio 54 geführt hat. Darüber erfährt man also sehr wenig. Mir hat das auch ein bisschen gefehlt, denn tatsächlich sind diese Schattenseiten auch eine ziemlich spannende Geschichte. Der Ausstellungsmacher Matthew Markubowski, der hat mir jedoch gesagt, dass er sich bewusst dagegen entschieden hat, so etwas zu erzählen.
Als ich für die Ausstellung recherchiert habe, habe ich nach Schlüsselelementen gesucht, die das Gefühl des Ausgehens ins Museum bringen. Wenn man die Ausstellung betritt und den Sound, die Disco-Lichter, die Mode und die Bilder sieht, bekommt man Lust, sofort zu tanzen.
Ja, es gibt also drei Tanzflächen in der Ausstellung und auf denen laufen halt Songs, die auch im Studio 54 gelaufen sind. Zum Beispiel Got to Be Real von Cheryl Lynn. Der bringt mich ja immer so ein bisschen zum Tanzen.
Ja, zumal nach so trostlosen Zeiten, ne?
Ja, genau. Ja, und drumherum, um diese Ausstellungs-Dancefloors gibt es also auch so 450 Exponate. Das sind Fotos, das sind Gästelisten und sogar das Buch eines DJs, in dem er sich aufgeschrieben hat, wie schnell die Songs sind, damit er die auch richtig mixen kann. Studio 54, Night Magic, das funktioniert schon so ein bisschen eher wie so eine Zeitkapsel. Also wir als Besucherin betreten quasi das Studio 54 bei seiner Eröffnung im Jahr 1977 und wir verlassen es dann im Jahr 1980, als es geschlossen wird. Und zwischendurch, da haben wir dann ein paar Ausstellungsräume voller Glamour mitbekommen.
Das ist ja, eine Unternehmung, die nicht ganz einfach ist. Würdest du sagen, das funktioniert? Also kann man wirklich so den Glamour eines Clubs ins Museum transponieren?
Ja, vielleicht nur so bedingt eher. Denn, also ich meine, die beste Party ist ja eigentlich eh die, an die man sich nicht erinnert. Ja. Aber toll ist natürlich, man geht in diese Ausstellung, man hört immer Disco-Songs. Das fand ich super. Gefehlt hat mir aber so ein bisschen ja diese Geschichten von Gästen oder von DJs, also so das Sozialhistorische, was ja auch eine wichtige Rolle spielt bei so einem Club. Denn den Kern dieser Ausstellung, den bildet schon wirklich die Mode. Es gibt eine Menge Kleider zu sehen, zum Beispiel diejenigen, die Halston für Liza Minnelli geschneidert hat oder halt Klamotten von Fiorucci, der in den 70ern der Jugenddesigner war. Und was interessant ist, die Frauenkleidung war also super verspielt. Da gibt es so Schuhe mit Schnürriemen, Kleider aus Stäbchen. Experimentiert wurde aber in der Männerkleidung. Die war meistens so super eng anliegend und hat neue Kunststoffe benutzt. Wichtig hierbei ist, ausgestellt werden tatsächlich fast nur Originale. Es gibt aber eine Plastikhose, die neu geschneidert werden musste. Da hat sich der Plastik über die Jahre nämlich verfärbt und anstatt weiß, sah die Hose mittlerweile eher gelb aus.
Also wirklich zurück in einen Trip in die 70er Jahre, kann man sagen. Diese Ausstellung über das Studio 54 schlägt aber trotzdem auch den Bogen in die Gegenwart. Auch wenn es dafür nicht nach New York geht, sondern in das Dortmunder Nachtleben.
Ja, in zwei Begleitausstellungen. Die erste davon heißt Can't Get You Out of My Head, wie der Song von Kylie Minogue. Und da werden in Dortmunder Clubs Videoinstallationen zum Thema Clubkultur gezeigt. Zum Beispiel Apex von Arthur Jaffa. Das ist ein Stück, da werden zu einem Techno-Soundtrack Szenen rassistischer Gewalt gezeigt. Und Arthur Jaffa will so darauf hinweisen, dass Clubs halt ja immer auch so ein Safe Space für Minderheiten gewesen sind. Das stimmt tatsächlich im gewissen Sinne sogar für das Studio 54. Aber um in diesen Safe Space zu gelangen, musste man natürlich am Türsteher vorbei. Und das war zum Beispiel für Menschen aus dem Arbeitermilieu fast unmöglich. Einfacher kommt man aber in die zweite Ausstellung im Dortmunder U, die heißt Hello Again. Da haben die Ausstellungsmacherinnen einen Club nachgebaut, inklusive Sitzecken, Bars und Toiletten. Und die stammen alle aus echten Dortmunder Clubs. Und dazu gibt es dann Videos mit Clubbetreiberinnen, es gibt DJ-Workshops, Klanginstallationen und so weiter und so fort. Und tatsächlich kann man da dann so ein bisschen rumhängen, bis vielleicht auch in Dortmund die Clubs endlich wieder aufmachen dürfen.
Bis dahin bleibt immerhin die Ausstellung das Dortmunder U. Studio 54 Night Magic. Die Ausstellung startet morgen und läuft bis Mitte Oktober im Dortmunder U und Hello Again sogar bis Anfang November. Christian Wertschulte, ganz herzlichen Dank.